Herzlich willkommen bei
Techtel Mechtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 248 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Hallo.
Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und Luca Fontana.
Hallo.
Wieder eine grosse Elefantenrunde, weil wir viele Themen haben, wo wir nicht gewusst haben, wer da, wenn wir ausschliessen könnten. Wir haben
noch Michel ausgeschlossen. Ich habe Body
Shaming. Die Arme.
Genau. Ja, da hat das Tool da, das AI-Video-Regie-Tool, mache ich etwas zu tun mit 5 Personen. Genau, wir haben noch, apropos Podcast, gleich gibt es wieder mal zusätzliche Podcasts, und zwar von wem? Wer ist alles jetzt dabei, Luca?
Meine Wenigkeit, der Domi und die Michelle. Wir werden es. Ja, das ist eine spannende Runde. Wir
über was? Über was?
Ja, über das Letzte von uns.
Du bist das Letzte.
Wir werden ab nächster Woche in der Spoilerfabrik über The Last of Us Season 2 reden. Man muss ja Season 2 sagen, nicht Part 2, weil Part 2 wäre das Game. Und so wie ich das mitbekommen habe, wird das Game auf 2 Staffeln mehr oder weniger aufgeteilt. Staffel 3 ist erst gerade heute Morgen auch frisch angekündigt worden, schon bestellt worden. Die Last of Us Season 2 wird also nicht die letzte Season bleiben, weil man muss ja die Geschichte auch abschliessen. Und wir werden mit dem Serienstart, das ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Nacht vom Sonntag auf den Montag jeweils bei uns, europäische Zeit. Das heisst, bei uns kommt es mehr oder weniger am Montag raus. Und wir werden immer so auf den Dienstag, ich sage mal Nachmittagabend, werden wir unsere Folgenbesprechung veröffentlichen. In dieser Besprechung reden wir dann halt wirklich sehr tief und, wie es der Name sagt, mit Spoiler über jede Episode einzeln. Wir werden sie analysieren, sezieren, wir werden Vergleiche anstellen zwischen Game und Serie und halt einfach wirklich sehr, sehr deep über eine Folge. Also nicht so wie da, also da im Techtelmechtel-Podcast machen wir ja Serientipps. Dort machen wir wirklich eine Folgeanalyse zu Tipo. The Last of Us.
Ja. Genau. Und 7 Episoden gibt es, oder? Die Staffel.
7 Episoden gibt es, genau.
Das ist gar nicht so viel eigentlich.
Ja.
Ja, ja, eben.
Sie haben schon nur 7 gehabt.
Ich glaube, die war 9 gewesen, oder? Die letzte.
Ja,
ich glaube, die hat 9 gehabt, ja. Die hat nur 7 gehabt. Die Macher haben gesagt, ja, sie, an dem Punkt, wo die zweite Staffel wird enden, sie haben einfach gesagt, es hat sich natürlich angefühlt, dort ein Ende zu machen von der zweiten Staffel und eben nicht die ganze Geschichte von Part 2 vom Game dort zu erzählen, sondern dann ja, alles ein bisschen auf die dritte Staffel zu verschieben.
Ist ja auch gut genug gelaufen, dann ist ja klar, kann man das aufteilen auf 2 und ja, ja, ich glaube, das bringst das Game ist ja auch von Art auch zu lang gewesen, darum, ich glaube, da brauchst du locker Material für 2 Staffeln.
Ja, ich würde sagen, eben genau, also wir machen dort nicht nur Analysen, sondern auch Selbsthilfegruppen.
Genau. Sehr gut. Also genau, dann die Folge findet ihr dann auch auf dem Feed, je nachdem, wo ihr jetzt es hört, aber es gibt es im Digitech Podcasts in dem Feed und natürlich im separaten Spoilerfabrik Feed. Und jetzt aber genau, in dieser Folge reden wir über Switch 2 und über die Preisentwicklung, wo nicht alle darüber freuen können, dass das nämlich ein bisschen teurer wird oder eben vielleicht auch nicht. Dann reden wir über Eventim und dass die abgestraft worden sind, wie sie versuchen, ihre Geld mit ihren Tickets zu machen. Das wird der Flo genau erzählen, um was es dort geht. Dann im Big Screen reden wir über den Minecraft-Movie, wo der Luca enthusiastisch geschaut hat. Und Paradise, die neue Serie. Und in der Spielecke über Commandos Origins. Genau, ja, ich kann sagen, wir haben das volles Programm. Darum stürzen wir rein, bevor der Flo dann wieder verduften muss.
News. News aus der Tech-Welt.
Es gibt nämlich Leute, die haben Ferien. Was ein Skandal. genau, aber jetzt wird es noch geschafft. Und wir reden über Switch 2. Genau, 450 Franken wird sie kosten. Also ich glaube, $450 ist ja ebenfalls der offizielle, also es ist mal der offizielle Preis gewesen, in den USA. Mit den Zöllen weiss man es jetzt nicht. Ich glaube, so mittlerweile kann man es wieder vorbestellen. Kann sich immer ändern. Sobald der Podcast draußen ist, kann es wieder komplett anders.
Es hat sich schon 3-mal geändert in dem Moment, wo ich den Podcast höre. Ja.
In dem Moment, wo ich den Satz gesagt habe, ist es super. Genau. Aber auch aus Schweizer Sicht ist sie auf den ersten Blick eher eine teure Konsole, Switch. Oder zumindest sicher keine günstige mehr. Die erste Switch zum Vergleich, die hat ja 300 Franken gekostet. Jetzt muss ich dann nachher noch meine Tabellen anschauen, wo ich das dann habe. Genau, aber ist sicher günstiger gewesen. im Gesamtpreis. Und ich habe mir dann auch überlegt, und vor allem das andere ist Games. Oder? Ich habe das Gefühl, es ist möglicherweise fast das, was auffälliger war. Oder? Ich meine, ein Game für das Mario Kart haben sie angekündigt, dass es wird 80 Franken kosten, digital, und 90, wenn man es physisch möchte. Und das ist schon noch ein gesalzener Preis. Also das ist auf jeden Fall höher. Und eben, mich hat das sehr an die PlayStation 3 erinnert. Falls ihr euch auch noch erinnern mögt. Dort ist Sony direkt von der PlayStation 2 gekommen. Extrem erfolgreiche Konsole. Ist ja mittlerweile immer noch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten mit 160 Millionen.
160, ja. Sie finden jedes Jahr irgendwie noch ein paar Konsolen mehr, die sie verkauft haben, dass sie können sagen, dass sie die besten sind.
Hey, aber da muss man sagen, das sind alle. Alle machen das. Dann bringen sie wieder einen Re-Release und so, nochmal eine Edition. Da, Dietrix, glaube ich, kennen alle. Genau, aber Switch, dich auf der Ferse, ist auf Platz 3. Nintendo DS ist noch auf dem 2. Und Switch ist auf dem 3 mit. Das habe ich doch gerade nicht vor mir. Aber etwa 150, also jedenfalls brutal viel. Und genau, da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass sie halt auch finden, ja gut, jetzt tun wir da, wo es so gut läuft, dann kann man ja auch mal ein bisschen mehr verlangen, oder? Weil es wird ja sicher gezahlt. Und genau, das ist, die Frage ist, ob der Eindruck täuscht. Ich habe dann mal das verglichen mit, was das ganze Zeug früher gekostet hat, oder? Vielleicht noch zum Sagen, PlayStation 3, warum es mich an die erinnert, die hat $499 gekostet für die 20 GB Version und ich kenne niemanden, der die hatte, 20 GB Version. Und für, also ich sage es gerade, $600. Sagen wir 500 für die kleiner und $600 für die 60 GB Version. Ich kenne nur Leute, die hatten.
Ja, 20 GB ist auch schon dann hure wenig
gewesen. Ja, genau.
Also mit dem hast du nicht viele Games können installieren, sogar auf der PS3.
Ja. Darum wirklich, ich habe noch versucht, Zahlen zu finden, die Aufschlüsselung, aber ich habe es nie gefunden. Aber ich kenne einfach persönlich niemanden, der die 20 GB-Version hatte. Und hey, genau, das ist ja umgerechnet, also ich weiß nicht, wisst ihr, was schätzt ihr, was ist das auf heutige,
also was?
Was die 500 und 600 Franken im Jahr 2006,
also 2006,
was das inflationsbereinigt etwa heute entspricht.
In der Schweiz? Ja, in der Schweiz, logischerweise, wenn du auf Franken redest.
Ich habe es jetzt aber nur in... Nein, es sind Dollar, es sind Dollar. Ich habe es jetzt nur für die USA angeschaut.
Ich weiss es, weil ich die Artikel gegengelesen
habe. Okay. Also du redest inflationsbereinigt in den USA?
Ja, genau. Weil die USA-Preise sind schlussendlich einfacher gewesen zum Vergleichen als jetzt irgendwie okay. Yen oder so.
Die USA hat jetzt natürlich in den letzten Jahren wahnsinnige Inflationsraten gehabt. Viel mehr als wir. Uff.
Was heißt das? $600 sagst du?
Ja, 500 und 600.
Also ich sage... Die Tür würde heute $1'000 kosten.
Ja, es ist wirklich $950.
Ha! Ja.
Die andere ist 790. Ist über im Fall aber auch bei uns exorbitant teuer gewesen. Ich weiss wirklich, wie der Kollege mir gesagt hat, er hat fast 1'000 Stutz zahlt Franken. Für die PlayStation 3, weil er halt vermutlich noch einen Controller und ein Game gekauft hat. Aber gleich.
Ja. Also, ich weiß auch noch, was sie vorgestellt haben oder auf der grossen Bühne an E3 und den Preis angekündigt haben. Und der ganze Saal mit all den Journalisten ist einfach still gewesen. Ja. Niemand hat etwas gesagt. Und es ist auch ein Applaus und Freudenschrei, dass die Konsole endlich kommt. Ja. Und bei 500 und $600 nichts.
Wenigstens einen höflichen Applaus. Ja, aber genau, da ist wirklich so
nichts gehört. So eine peinliche Stille.
Ja. Einfach nur so Schluck hat man gehört. Ja, genau, und sie haben es dann wirklich auch ein Jahr später um $100 gesenkt. Also, weil die Xbox 360 und vor allem die Wii sind günstiger gewesen und haben sich wirklich auch viel besser verkauft. Und die PlayStation 3 hat recht Mühe gehabt, um wieder aufzuholen. Ist dann schlussendlich, hat sie es dann geschafft und ist weltweit, mittlerweile ist sie, glaube ich, auf dem Platz 8, 7 oder 8. Also, eine sehr erfolgreiche Konsole. Genau. Und eben jetzt fragt sich, passiert jetzt der Switch das Gleiche, oder? Ist die jetzt zu teuer? Und für das habe ich mal die Preise noch ein bisschen angeschaut und ich habe auch wieder dort, ich habe beides gemacht. Aber weil in der Schweiz es gibt keine offiziellen Nintendo-Preise für die Schweiz. Zumindest da, früher nicht, heute gibt es tendenziell, obwohl die von Nintendo immer gesagt haben, das machen die Händler, die Preise. Genau, und das hat angefangen, jetzt eben, wie gesagt, USA. Die NES hat $180 gekostet. Also, das ist 1985.
Ich sagen,
das
Jahr,
sagen, okay. Das ist eine 80. ganz andere Welt gesehen.
Oder? Ja, genau. Ja. Eben. Und das würde heute $530 entsprechen in den USA.
Ah, krass.
Okay. Aber eben, das ist natürlich, ja, weißt du, das ist natürlich da, ist es alles noch teurer gewesen. Also ein Computer zu dieser Zeit, ja, oder, ist natürlich absurd teuer gewesen im Vergleich zu heute. Darum ist das ein bisschen... So weit zurück ist es schwierig zum Vergleich zu finden. Ja. Wenn du ein paar Jahre früher gehst, dann geht es langsam.
Genau. Aber einfach, ja, ich sage es schon mal, Preise, weil die sind schon auch noch interessant. Eben die erste hat 180 kostet und dann haben der Super Nintendo, der Nintendo 64 und der GameCube und alle $200 gekostet. Also man hat recht lang hat man an den Preisen festgehalten, also Nintendo. Und genau, obwohl sich ja eigentlich die Teuerung und so, das Zeug, der Wert ist ein ganz anderer gewesen, was sie bekommen haben dafür. Also eben, der entspricht dann irgendwie $460 für den Super Nintendo bis aber auf 360 für den GameCube, oder?
Kleine Side-Note, musst du dich erinnern, wo sie mit dem GameCube irgendwie nach 3-4 Jahren oder so auf 99 Franken haben sind, weil sich der so schlecht verkauft hat.
Wirklich?
Ja.
Also, die kann er natürlich beim Land gekauft, keine Ahnung.
Das ist nicht einfach, denn hat wirklich die ganze Welt erwartet, dass Nintendo jetzt auf der CD-Hype aufspringt.
Hey, sie haben den CD, so eine kleine K.
Ja,
die Scheiße.
So geil, so die kleinen Discs, Mann. Wurde gut gewesen.
Dort ist doch der heiße Scheiß einfach gesehen, dass du bei den Playstations und die erste Xbox ist das ja auch schon so gesehen, hast du DVDs schauen und so nebendran noch, oder? Und dann.
Ich glaube, die Xbox, weil die hat ja noch das HD. Wie das geheißen?
HD-DVD.
Ja, genau, aber das ist bei der 360.
Das ist bei der 360.
Ich weiß gar nicht, wie es bei der ersten war. Ich habe die vermutlich jetzt schon auch können.
Die hat auch DVD-Funktionalität.
Ja, DVD, also PS2 ist ja auch.
Ja, die sicher, ja.
Hat es nicht mal irgendwie gegeben, PS2 ist einer der meistverkauften DVD-Player?
Ja, ja. Doch. Ja. Darum bin ich aber bei der Xbox aber nicht sicher gewesen. Bei der PlayStation weiss ich es, die hat man unter anderem wegen dem gekauft. Ja. Mhm. Ist einer der besten und der günstigsten gewesen. Genau, aber eben. Bei Nintendo genau, eben mit der Wii ist man dann zum ersten Mal auf $250. Die Wii U ist dann sogar $300 gewesen, Switch auch wieder $300 und jetzt eben Switch 2 $450. Und eben, wenn man jetzt sozusagen die inflationsbereinigte Kurve anschaut, dann eben, wie gesagt, die ganz alten kann man ja mal ausklammern, dann ist Switch 2 aber trotzdem die teuerste, aber die Unterschiede sind nicht so hoch, wie man jetzt könnte meinen. Also es ist nicht... Es sind ja $150 in absoluten Zahlen, oder? Der Unterschied zu der ersten Switch. Mhm. Also steil. Aber
inflationsbereinigt
ist nicht ganz so krass. Ist 390, wäre jetzt die Switch 1 heute.
Von 93 also, auf 4,70. Ja.
Nicht ganz so krass, oder? Und Dom und ich haben ja schon gesagt, wir haben sie ja angetestet, also hardwaremäßig ist das einfach auch mehr. Also das scheint mir jetzt einfach auch mehr wert.
Ja, klar, es ist ja neuer. Also das ist immer, genau. Das finde ich so, weißt, logisch ist es mehr. Also hoffentlich ist es mehr.
Aber im Verhältnis zu was
zu da damals ist.
Switch, was ist rausgekommen, ist technisch veraltet gewesen mit dem verbauten Chipsatz.
Ja, okay.
Der Screen ist verdammt schlecht gewesen. Also der LCD-Screen, den sie verbaut haben und so. Es ist wirklich nichts. Es hat sich schon veraltet angefühlt. Und ich finde, bei Switch 2 ist es jetzt wirklich ein ganz anderes Gefühl. Es fühlt sich an wie ein modernes Stück Technologie, wo der Preis irgendwie gerechtfertigt ist, der höhere Preis. So.
Ja, genau. Aber eben, man kann sagen, sie ist schon die teuerste. Und jetzt, ich habe dann auch noch die Schweizer Preise angeschaut. Ist ein bisschen schwieriger gewesen, weil du findest die nicht irgendwie offiziell. Und ich habe dann bei der Migros jemanden angefragt, wo man das im Archiv nachgeschaut hat und hat dann so einen Prospekt bekommen von Brückenbauer und so, also dem Vorgänger vom Migros-Magazin.
Brückenbauer hat das
geheißen? Ja, Brückenbauer, geil. Ja. Brückenbauer.
Blast from the past.
Ja. Und wie gesagt, ich habe beim NES angefangen, aber der hat es bei uns, der ist erst in die Schweiz gekommen, 1991, also in dem Jahr, wo in den USA der Super Nintendo rausgekommen ist.
6 Jahre später.
Stell dir vor, das wäre heute also
so. Ja, 31 und zwischen
2. Es ist einfach gegangen bis zum eigentlich bis zur Wii. Die ist zeitgleich weltweit gekommen. Ja, sogar der GameCube ist noch ein Jahr später gekommen. Genau, aber eben der NES hast du damals für 210 Franken bekommen. Aber eben, kannst du halt schwierig vergleichen. Es wären 275 Franken heute. Der Super Nintendo ist dann schon 320 Franken gewesen. Das sind Bundles, die ich dann da gefunden habe. Also weißt du, ist schon mal nicht 1:1 zu vergleichen, aber 320 Franken wären 400 Franken heute. Was haben das Gefühl, in den Schweizer Preisen ist die teuerste Nintendo-Konsole? Aber der Domi weiss es jetzt halt, das hat ich schon
gelesen. Inflationsbereinigt?
Du kannst schon beides, kannst gerne beides raten. Also gut, ja, das eine ist vielleicht, Switch. Der absolute Preis weiss ja.
Ist ja Switch 2.
Genau, genau.
Mhm, genau. Und inflationsbereinigt?
Ja, wahrscheinlich die Wii, oder?
Die Wii U?
Nein.
Ich sage einfach mal die Wii U, weil das Konsole ist, wo ich mal lang gemeint habe, gibt's gar nicht.
Wie so viele?
Es ist der Nintendo 64.
Ah,
okay.
Der ist 300, habe ich ein Angebot gefunden, für 378 Franken. Und in dem Inserat ist nichts von zusätzlichen Games gestanden. Darum muss ich davon ausgehen, dass es tatsächlich nur die Konsole war. Und das wären 446 Franken heute. Und das wäre dann direkt hinter der Switch 2. Ja. Und die ist dann wirklich nur ein Jahr später als in den USA gekommen. Also da sind wir schon relativ zeitgleich, oder? Ja. Ja. Darum. Genau, also eben bei uns ist die Entwicklung ein bisschen anders, aber die Switch 2 ist auch bei uns die teuerste Konsole in beiden Zahlen. Darum. Und jetzt eben der andere Punkt sind aber die Games, oder? Und dort ist es fast noch interessanter, eben die 80 bzw. 90 Franken, oder? Das klingt sehr viel. Mhm. Und dann die,
wobei, jetzt da, Geld, ja? Also die bei uns, also in der Schweiz kosten die ja nicht 80 und 90 Franken, die Games. Das sind ja, also die 80 und 90 sind, glaube ich, wirklich nur Euro-Preise, wo sie
angegeben haben. Ich habe im Schweizer Shop angeschaut. Also bei uns, wir verkaufen es im Verlauf für 80 Franken.
Also für 75, ja. Die physische Version. Also das Mario Kart ist 80 Franken, ja genau. Aber die physische Version. Ja, okay. Das heisst, die digitale Version
wird wahrscheinlich weniger als in den Dollar.
Genau, ja, genau. Genau.
Aber das ist immer noch 20.
Also es ist immer noch viel mehr als bei Switch 1, genau.
Das ist so. Genau. 80 und, genau, bei uns ist es 70 und 80 und in den USA ist es 80 und 90.
Nein, in den USA ist es auch 70 und 80. Es ist wirklich nur Euro, wo 80 und 90 ist. Ja, genau.
Weil das ist ja 20% Mehrwertsteuer, oder?
Genau.
Also die Mehrwertsteuer immer noch. Genau. Was ich einfach sagen wollte, Games sind einfach teurer als...
Das ist so, genau. Egal welche Zahl das
wird. Ja, genau. Jetzt, zum Einordnen. Es hat mega lang, ist einfach so $60 ist so der Fixpreis gewesen für AAA-Games. Das ist einfach irgendwie, hat man sich in der Branche auf das geeinigt. Dann hat man mit der PS5 und der Series, hat es dann gelegt, haben sie es gewisse angehoben. Auf 10 Stutz teurer, also eben der Last of Us. Weißt du, so die exklusiven Juwel, oder? Garantiert EA Games, FIFA und so, bin ich glaube auch sicher, dass die auch sind. Die haben vermutlich gefunden, ja, auf den Zug springen wir auf. Und Zelda, Tears of the Kingdom auch, ist auch zuerst noch zu teuer gewesen. Und genau, es gibt ja jetzt auch Zelda Tears of the Kingdom, da die Switch 2 Version, oder? Die kommst du jetzt auch sozusagen wieder für einen Premium Preis über und nicht für den günstigen. Wenn man das jetzt aber historisch anschauen. Dort ist noch recht interessant. Und dort habe ich zum Glück nicht müssen selber anschauen. Das hat Ars Technica nämlich genau die Story gemacht. Und die habe ich recht spannend gefunden. Weil ich weiss auch, wer jetzt ein älter ist in den 90ern, ist auch nicht ungewöhnlich gewesen, wenn du in einem Gameladen rein bist und jetzt Games für 100 Stutz gehabt.
Ja.
Das ist einfach.
Das stimmt, aber wenig.
Genau, aber ich habe die Logik dahinter nicht verstanden. Aber es ist einfach so gewesen, gewisse Games haben irgendwie 60 und gewisse haben 100 gekostet.
Also bitte Dings, bitte. Nintendo 64, also das ist die erste Konsole, wo ich mir selber Games gekauft habe dafür. Vorher beim SNES habe ich das Geschenk bekommen gelangt. Und dort war so der Standardpreis 98 aus irgendeinem Grund.
Das ist krass. Ja, eben, ich habe
für Games
auch,
generell.
Ich habe auch in diesem Migros-Inserat habe ich im Fall tatsächlich auch, es ist nicht für spezifische Games, es ist gestanden zum Super Nintendo, also bei 1991 zum Super Nintendo oder NES. Games bietet es an zwischen 65 und 115 Franken. Ja. Oder es ist schon nicht gestanden, welche Games das sind, aber einfach NES-Games. Und dann 3 Jahre später habe ich das gleiche noch gesehen für, glaube ich, Super Nintendo und dort ist es bis 135 Franken gegangen. Und also 115 Franken entspricht heute zum Beispiel 150 Franken. Also, oder? Also exorbitant teuer. Und das zeigt auch das, was Ars Technica rausgeschrieben hat. Und sie haben einfach immer die populären AAA-Games genommen und geschaut, was die gekostet haben damals in den USA. Und du siehst, in den 90er Jahren, so von den 80er in den 90er, geht es einfach rauf. Die Preise gehen einfach rauf. In absoluten Zahlen. Und natürlich dann auch inflationsbereinigt sind die immer noch, gehen die rauf. Dann hat es einen Drop gegeben, habe ich recht interessant gefunden, so 97 rum. Und zwar mit Einführung von Discs und digitalen Games. Da ist wirklich jetzt einfach ein Preisfall gegeben. Und der ist noch in absoluten Zahlen, sind die Gamepreise hochgegangen. Bis auf heute, oder?
Ja.
In absoluten Zahlen, ja, Games werden immer so ein bisschen teurer. Wenn man es jetzt aber eben inflationsbereinigt anschaut, dann ist es interessant, dann gehen wirklich Gamepreise konstant, seit irgendwie Mitte, also für 97 gehen sie einfach runter. Und einfach die Preise von Games werden eigentlich günstiger. Und eben Kaufkraft und Zeugs ist nicht drin, aber einfach inflationsbereinigt gehen die Gamepreise eigentlich runter.
Also die Kaufkraft ist in der Inflation eigentlich drin. Also das ist wie, das, also das,
okay.
Die Inflation bedeutet ja eigentlich genau das, also wie viel das du kannst kaufen. Du
hast einfach, ja, sie ist einfach nicht überall gleich.
Unterschied, so. Genau, der Unterschied von irgendwie USA oder Schweiz und
ja. So, das ist halt nicht. Genau, das sind auch wieder Ami, natürlich in den USA ist jetzt das berechnet. Aber jetzt habe ich es recht interessant gefunden, dass die wirklich, dass die eigentlich runtergehen. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst gewesen.
Ich habe einfach gewusst, also es ist immer schwierig, oder, mit den inflationsbereinigten Preisen, vor allem, das ist halt so die Durchschnittskaufkraft. Oder? Und dann hast du natürlich irgendwie ganz eine kleine Oberschicht, die halt immer reicher wird und mehr verdient. Und so die wirklichen Durchschnittsleute, die können sich es heute wahrscheinlich nicht einfacher leisten als früher, auch wenn sie Kaufkraft bereinigen, also inflationsbereinigt, eigentlich günstiger wären.
Ja, das, genau, das eben, finde ich, das weiss ich jetzt halt eben nicht, oder? Aber es ist einfach so, dass Preise, was man jetzt auf den ersten Blick sieht, widerspiegelt nicht unbedingt die Realität. Oder zumindest ist die Entwicklung sicher nicht so stark und geht vielleicht schon möglicherweise eher ein bisschen gegen oben. Ja, aber eben, es zeigt einfach, dass der Wert hat sie möglicherweise. Also die Preis-Leistung ist wo vielleicht besser, als man denkt. Und irgendwie müssen die Preise vielleicht wirklich einfach einmal rauf. Genau, bleibt einfach die Frage, ob es die Leute fressen. Ich meine, die Vorbestellungen sagen offenbar gut. Das muss aber auch nicht so viel heissen, oder?
Ja, aber ich glaube, im ersten Jahr oder die ersten zwei Jahre, da werden sowieso die grossen Fans die Konsolen kaufen und die Spiele kaufen. Mhm. Spannend wird es jetzt sein, ob es Nintendo schafft, nach so im zweiten und dritten Jahr ähnlich im Mainstream vorzudringen, wie sie das mit der Switch 1 können machen. Und für das sind Preise halt schon relativ hoch, aber eben bis dann hat man sich dann vielleicht auch wieder daran gewöhnt, dass es halt jetzt einfach so ist, nicht nur bei Switch, sondern auch bei anderen Konsolen, bei anderen Anbietern. Das kann natürlich sein, dass andere jetzt so mitziehen und das als Gelegenheit sehen. Mhm.
Ich habe gerade noch von der DFC Intelligence, das ist so eine Game-Analysten-Firma, die haben einen Forecast, also eine Vorhersage gemacht und sie sehen voraus, dass Switch 2 die sich am schnellsten verkaufende Konsole sein wird. Sie haben ihre Vorhersage wegen der Tarife, die jetzt offenbar doch nicht kommen, oder vielleicht auch schon.
Also wegen der Zölle, muss man sagen.
Zölle, ja genau.
Tariffs, Zölle. Haben sie die verkaufte Anzahl bis Ende 2025 von 17 Millionen auf 15 Millionen aber korrigiert. Das kann man vielleicht wieder nach oben korrigieren. 15 Millionen Einheiten sollen verkauft werden bis Ende 2025. Andere Konsolen wie PlayStation 4 oder die Wii, die haben für die gleiche Zahl ein ganzes Jahr gebraucht.
Und die Wii U hat einen ganzen Lifecycle gebraucht.
Eine ganze Lifecycle.
14 Millionen.
Und jetzt die Switch 2, die kommt im Juni, am 5. Juni kommt die ja raus und das wäre nur ein halbes Jahr. Das wäre damit die am schnellsten verkaufte Konsole.
Bin ich. Ja, ich bin da skeptisch. Weil man sagt, dass so die Konsole und all die Verkäufe, das ist einfach nicht mehr so wie früher. Das ist so krass wie früher, läuft es einfach nicht mehr. Und dass die Zahlen von früher gar nicht mehr erreicht werden. Und eben, wie gesagt, das ist jetzt nicht günstig. Ich habe das Gefühl, es zeigt sich dann so ein aufs Weihnachtsgeschäft, weil Familien und gerade so Twitch und so sind ja berühmt dafür, dass man mehrere im Haushalt hat bei Familien, weil sie halt eben auch günstig sind. Und jetzt sind es nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, keine Familie wird, normale Familie kauft sich zwei einfach mal geschwind oder gar drei. Also das ist das Vermögen.
Also was meinst du jetzt?
Switch. Du kaufst nicht gerade irgendeine Switch für deine Familie, das ist einfach zu teuer, oder?
Yeah.
Und weißt du, eine, die 300 Stutz kostet, ist wieder ein bisschen anders, oder?
Oder noch weniger wie Switch Lite, oder?
Ja, und darum habe ich das Gefühl, beim Weihnachtsgeschäft sieht man vielleicht schon ein bisschen mal die erste Tendenz, weil dann kaufen sie die Masse. Dann sieht man mal, wie gut die Verkäufe sind. Und eben nur zum Sagen, bei Nintendo läuft es dann einfach immer. Beim 3DS hat es ja auch nicht geklappt. Also vielleicht ist jetzt das Game-Line-Up nicht mehr so gut gewesen beim Start, das weiß ich jetzt halt auch nicht auswendig. Aber die haben sie wirklich schon nach weniger als 4 Monaten haben sie um $80 gesenkt. Und ich meine, von 180 auf, von 240 oder 250 auf 180, irgendwie so. Aber einfach, also massiv viel, oder? Also haben sie den Preis gesenkt, weil er einfach völlig überteuert war. Würde ich jetzt da auch nicht erwarten, dass, oder auf das mal spekulieren, dass sie so weit runterkommt. Aber es zeigt nur, dass auch sie können sich jetzt nicht komplett auf ihre Zugpferde verlassen, oder?
Drum. Und wenn sie auf Weihnachten genau ein neues Super Mario 3D-Spiel rausbringen, schön im Bundle mit der Switch 2, dann...
Ja, also schon jetzt, oder jetzt Mario Kart World, das ist ja, also das ist so der mit fast 70 Millionen verkauften Einheiten auf der Switch 1 so ein riesen Game, Nachfolger von so einem riesen Game zum Launch haben. Von dem träumt jeder Konsolenhersteller. Von dem her, ich habe schon das Gefühl, dass es im ersten Jahr sehr, sehr stark wieder abgehen wird, weil es spannend zu sehen, wie es weitergeht. Mhm. Also zu den Gamepreisen muss ich sagen, oder? Nintendo hat ja angekündigt, dass die sehr variabel sollen gestaltet werden. Also es wird jetzt nicht jedes Game wie das Mario Kart 80 Franken oder 90 Euro kosten physisch, sondern sie werden schauen, hey, wie viel Wert ist ein Game. Und es wird auch billigere Sachen haben. Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, dass man wirklich so schaut, hey, okay, wie viel Inhalt und wie viel Wert bekommst du für ein Game? Die Frage ist, ob das Nintendo wirklich ausnutzen wird oder ob ihre variables Pricing dann irgendwie 10 Franken Unterschied ist, jeweils, oder ob sie es dann wirklich ausnutzen und halt auch Game zu 30, 40 Franken anbieten. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich wie eine gute Lösung, weil eben Games werden immer teurer in ihrer Entwicklung und grosse Games, die viel Aufwand brauchen, um entwickelt werden, die dürfen von mir so gerne ein bisschen mehr kosten, dafür aber eben halt kleinere Games auch weniger.
Hey, aber das ist der Punkt, weil das sind ja die Leute, die, finde ich, mit diesen nervigen Kommentaren immer, ist das Game das Geld wert? Und die Frage ist, wie sie den Schlüssel machen. Ja. Oder? Also weißt du, was es gekostet hat, das fände ich okay. Aber ja, es scheint ja schon eher einfach so zu sein, Mario Kart ist einfach mehr wert als Donkey Kong. Das einfach so mal verlangen. Ganz offensichtlich ist das so. Darum verlangen wir für das mehr wie für das. Jetzt in dem Fall kann ich mir auch vorstellen, dass dort mehr Entwicklung reingeflossen ist tatsächlich. Aber ob es dann eben immer so ist, oder? Weißt du, ob dann so ein Mario-Rollenspiel, das vermutlich 40 Stunden lang ist und aufwendig, aber kostet dann vielleicht einfach 50, ich sage jetzt irgendetwas.
Ja, ja.
Darum, ich vermute, das wird dann halt, die Gewichtung hängt sicher mit zusammen, dann die Länge, die Preise ein bisschen von der Herstellung, aber halt eben schon auch, wie viel Wert ist in den Augen der Kunden, oder?
Ja, wie langlebig ist es, wie viel das kannst du aus dem rausquetschen.
Aber hey, eben, GTA 6 soll ja 100 Stutz kosten, munkelt man von dem her. Ich glaube, die schauen jetzt auch genau auf Twitch.
Ja.
Ja, ja.
Die schauen jetzt einfach, funktioniert es bei denen? Gut, dann können wir nochmal selber drauflegen.
Ja, sicher. Ja.
Ja, also Leute, wir müssen schon mal anfangen sparen. Gut, komm, dann gehen wir zum zweiten Thema, damit es am Flo auch noch auf den Zug langt. Genau, über Eventim, Ticketfirma. Und genau, die sind in Deutschland abgestraft worden, weil sie komische Sachen machen.
Genau, also man muss für die, die das nicht kennen, ganz schnell. Eventim ist der grösste Ticketverkäufer in Europa. Glaub. Oder zumindest amongst the biggest. Und dort ist es so, Eventim ist übrigens auch Co-Besitzer von der Ticket Corner Holding. Ticket Corner kennt ihr ja sicher alle, wenn ihr in der Schweiz wohnt. Und die haben jetzt, wenn es nach dem Oberlandesgericht Bamberg geht, Dark Patterns angewendet bei ihren Ticketverkäufen. Das heisst, sie haben bei Teil von Ticketverkäufen unzulässige Methoden angewendet. Also, wenn du ein Ticket kaufst, dann kommt so der blaue Balken, hey, vergiss nicht, deine Versicherung abzuschließen, deine Ticketversicherung. Und das sieht einfach aus, als wäre es obligatorischer Teil davon, oder? Also, es ist nicht klar, dass es optional ist. Und wenn du das ignorierst, und weiter gehst zum Bestellprozess, dann kommt ein grosses Pop-up, wo heisst, wenn du Optionen hast, hey, ich schließe die Versicherung ab, oder ich trage das volle Risiko alleine, quasi. Also es ist wirklich so formuliert. Und und dann kannst du das überlegen, ah, will ich die Versicherung jetzt gleich noch, oder will ich das ganze Risiko allein tragen, oder? Und da hat eben das Oberlandesgericht Bamberg gesagt, hey, das sind unzulässige Methoden. Das ist nur zum Kundinnen und Kunden zum Abschluss von einer kostenpflichtigen Versicherung zu drängen. Und zwar durch gezielte...
Was ist das?
Ja, nicht so viel, 5 Stutz oder so.
Auf 150 oder so?
Wie?
Auf 150 oder wie? Auf ein Ticket von 150 kostet 5 Franken oder so.
Der Preis ist sicher immer der gleiche. Aber ich meine, es ist einfach, sie verdienen vor allem einfach...
Genau. Und es ist vor allem gezielte Beeinflussung, oder?
Ja, mega.
Das Gericht sagt, die Praxis schürt Unsicherheit und Angst vor finanziellem Verlust, oder? Ja. Das ist nicht nur unfair, sondern das ist jetzt auch gesetzwidrig, weil es gibt ja den Digital Services Act, da haben wir ja schon drüber geschwätzt im Podcast. Und das Ganze ist basiert auf einer Klage, Verbraucherzentrale Deutschland hat gesagt, hey, das geht so nicht, das können wir uns nicht vorstellen, dass das legal ist, das ist doch unzulässig und da schaut einfach niemand an. Und das Gericht hat denen teilweise Recht gegeben. Es ist jetzt noch nicht rechtskräftig. Theoretisch könnte Event-Team noch ans Bundesgericht gehen, was sie wahrscheinlich nicht machen. Aber Event-Team sagen, nein, das ist ein optionales Angebot und das Pop-up ist ein Reminder für den Fall, dass das die Leute übersehen haben und dies und das und Ananas. Oder? Das ist tatsächlich so, in der Schweiz gibt es eben Ticket Corner und Holding, also Ticket Corner AG, gehört zur Hälfte der Event-Team und zur Hälfte Ringier, also der Verlag von Blick. Und die haben nicht nur genau das gleiche Design, das ist noch viel krasser. In der Schweiz ist nämlich offenbar der Verbraucherschutz nicht so krass ausgebaut. Dort ist es so, dass wenn du ein Billett kaufst für irgendeine Veranstaltung, ist die Versicherung automatisch mit drin. Du musst selbstständig, aktiv, das Opt-out, du musst das Höckli entfernen, damit du die Versicherung nicht hast. Sonst hast du sie einfach.
Das so macht man das Geld.
So macht man es.
Absolut, absolut. Weil die Leute achten halt einfach auch nicht unbedingt drauf. Und bei Ticketpreis, wo wir heute haben für irgendwelche Konzerte, ist es zum Teil, falls halt auch effektiv nicht mehr so wahnsinnig auf. Oder?
Hey, du weißt einfach, ich weiss, wenn ich das Ticket kaufe, du weißt nochmals eben auch gar nicht, brauche ich die eigentlich, wenn das Konzert abgesagt wird?
Voll.
Und soviel ich weiß eben nicht. Weil wenn das Konzert abgesagt ist, dann kommst du es einfach wieder rüber. Und darum finde ich es eben auch ein Abzocki, weil irgendwie, ich check's dann einfach nicht, oder? Also es wird mir auch vorgegaukelt, ich brüche das, sonst bin ich verarscht.
Genau. Also es ist auch gar nicht so klar, gegen was es denn absichert. Weißt du, wenn du dann die AGBs mal genau durchlesest, merkst du, dass sie mega viel aus dieser Versicherung draus nehmen, oder? Und ich habe den Ticket Corner selber auch angefragt, hey, eben, da eure Muttergesellschaft hat ja da jetzt aufs Dach bekommen. Wie ist denn das? Ihr seid ja zumindest partiell das gleiche Unternehmen. Wird denn das in der Schweiz jetzt einfach auch gerade umgesetzt? Oder sind ihr, also ist die Rechtslage denn anders? Oder so, was sagt ihr dazu? Nicht. Es ist eine E-Mail gekommen, ja, das ist, der Fall betrifft Deutschland, sie können da keine Stellung nehmen. Ich soll mich an die deutschen Kollegen wenden. Und haben dann natürlich aber auch gar keinen Kontakt mehr gegeben. So, hey, das ist irgendwie der Fritzli Müller, da ist seine E-Mail-Adresse, sondern einfach nein, so ein Satz. Und, ja.
Du, solange sie niemand zwingt, werden sie es weitermachen, das ist ganz klar.
Ja. Absolut, absolut. Oder? Aber eben, ich habe relativ konkret nach den so der Compliance-Richtlinie gefragt und ob sich das jetzt innerbetrieblich ändert. Das ist gar kein, sie hätten einfach können sagen, nein, weil das betrifft ja nur Deutschland, machen sie natürlich nicht.
Nein, nein. Aber gut, dann eben, da wisst ihr jetzt, ihr könnt das wirklich abwählen und
ich bin in der Schweiz sehr gut drauf, ihr müsst das aktiv, das Höckli rausnehmen, sonst zahlen oder die 5,90 oder was.
Genau, ich glaube, es ist einfach, wenn du oder nicht kannst gehen,
wenn du krank wärst, bist.
Dann bist du glaube versichert. Oder nicht? Das wäre jetzt noch nicht mehr erhofft.
Gefährliches Halbwissen.
Zweifelsfall machst du halt einfach nicht.
Ja, also ich würde einfach die Versicherung weglassen, weil auch der Aufwand, den du dann hast, und dann hast du natürlich auch noch Gebühren, und selbst wenn du dann Recht bekommst, und dann gibt es 3 Wochen lang E-Mail-Ping-Pong und so. Und wenn du jetzt nicht gerade an irgendein Coldplay-Konzert gehst, wo das Ticket irgendwie 200 Stutz kostet, ist es meistens so, hey, akzeptier es lieber, oder wahrscheinlich einen Kollegen, oder gibt ja so viele Möglichkeiten, dass dann gleich
wo einfacher sind schlussendlich.
Ja, genau. Wo deutlich einfacher sind, ja.
Das kannst du eben, sonst verkaufst du einfach das Ticket, wenn du nicht kannst gehen. Also genau. Das wirst du dann schon los. Also gut, ja, dann mal schauen, ob es da in der Schweiz sich dann auch noch etwas ändert und sonst gut.
Wäre wünschenswert.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gehen eins weiter, der Flo kann sich verabschieden. Gut, dass du das Mic dabei gehabt und trotzdem das MacBook Mic verwendet hast. haben wir wieder gut gemacht. Nein, genau, dann schöne Zugfahrt und wir fahren auch weiter und gehen in den Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Mit vollem Karacho in die Klötzli-Welt. Und genau, der Luca hat zusammen mit ganz, ganz vielen Kindern einen Kinderfilm geschaut. Offenbar ein Minecraft-Movie. Obwohl, ganz so kinderfreundlich kann er nicht sein, weil er ist ja. Was ist die Altersfreigabe? Ist nämlich nicht so niedrig.
Ist sie nicht so niedrig?
Nein, die ist nicht irgendwie so. Was sind die verschiedenen in der Schweiz? 3, 6 irgendwie. Ich glaube, es ist die, die
obere. FSK 12?
Ja,
was?
Genau.
Wieso? Gibt es Klötzli-Sex?
Ja. Wow. Also, wow, okay. Ja, schade.
Flucht er die ganze Zeit?
Nein, nein. Also, ich finde, das Niveau ist recht tief. Also.
Gut. Wie muss man jetzt das verstehen?
Also, nicht anrüchig tief, sondern... wie gesagt, wir kommen ja gerade drauf. Minecraft-Movie. Schau, die Prämisse ist wirklich die, ich habe Minecraft nie gespielt. Ich glaube, ich habe wirklich nur einmal mit dem Film, wir haben mal ein Let's Play gemacht.
Ach, das stimmt.
Zu einem Minecraft-Game, wo glaube ich eher ein bisschen so RPG-mäßig aber
ich weiß, ja, das auch, ja. Was.
Irgendes Minecraft-Ding.
Also, Dungeons.
Ja, das stimmt. Das haben wir mal gestreamt. Ja. Das Dungeons, ja, glaube ich, ist es. Ja.
Ich weiß nicht, das ist Jahre
aber
her.
Aber nicht das Klassische, das haben wir nie.
Nein, das Klassische nicht. Und ich weiß natürlich schon, hey, Minecraft ist ein weltweites Phänomen. Ich habe auch schon den ein oder anderen Stream oder Twitch-Stream reingeschaut, wo, weißt du, so Hand of Blood und ein paar berühmte Switchers. Twitchers. Und ich verstehe schon, warum das Game die Leute reinzieht. Und es gibt schon so wahnsinnig krasse Sachen, die man da drinnen baut. Und ich wirklich, es ist einfach nicht mein Game. Das ist das, was ich wollte sagen. Und wenn ich da komme und über den Film rede, dann ist das Perspektive von jemandem, der eigentlich dazu verdundert ist, den Film auch nicht zu mögen. Und,
klassische Begleitperson bist du
eigentlich. Ja, die klassische Begleitperson. Und das ist halt meine Perspektive. Wir haben lange diskutiert, wer geht den Film von uns schauen. Ich habe versucht, alle anderen reinzuschicken, außer mir, weil ich genau gewusst habe, auf was es bei mir wird rauslaufen. Wir haben aber Tommy und Phil, ihr seid gerade in Paris gewesen, bei der Switch 2.
Und ja, auch keine Ahnung von Minecraft.
Ja, das so, ja. Ich habe nur wie hat das geheißen? Legends vor 2 Jahren habe ich mal ein Review geschrieben. Aber das Original Minecraft auch vielleicht irgendwie 2 Stunden gespielt insgesamt in meinem ganzen Leben.
Genau. Also, das ist halt leider wirklich die Prämisse. Ich habe wirklich probiert, den Film nicht zu schauen, es ist nicht anders gegangen. Also, bevor man gar nicht über Minecraft schreibt, haben gesagt, also gut, gib dem mal eine Chance aus der Perspektive von jemandem, der jetzt halt mit dem Game selber nicht viel anfangen kann. Aber wer weiß, vielleicht ist der Film ja super und ich habe plötzlich doch irgendwie Lust, mal in die Welt hineinzuschauen. Und das Learning ist gewesen, der Film ist nicht super und ich habe keine Lust bekommen, um noch mehr in die Welt zu schauen. Im Gegenteil, bei dieser Pressevorführung, das war noch lustig gewesen, oder das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe, der Verleiher, der hat noch eine Primarschulklasse eingeladen zu der Pressevorführung.
Wow. Was,
ja, was mich nicht gestört hat, weil ich habe eigentlich gedacht, hey, mega cool, wenn Kinder die ganze Zeit lachen und so, dann steckt mich das ja vielleicht an. Das ist eine coole Experience. Es ist aber, Kinder haben nicht gelacht, lustigerweise.
Und Deutsch hast du müssen schauen, oder?
Und natürlich, weil es eine Primarschulklasse ist, ist eine synchronisierte Fassung gewesen, also auf Deutsch. Und ich kann mittlerweile wirklich fast nichts mehr auf Deutsch schauen, schon gar nicht Comedy. Ich finde, synchronisierte Comedy geht wirklich einfach nicht. Da geht so viel verloren. Und auch das hat sicher dazu beigetragen, dass bei mir auch so gagmäßig Minecraft-Movie überhaupt nicht zündet hat.
Was ist sein auf Englisch, hat er so ein Catchphrase, habe ich gehört, will etablieren, Sneak Attack, der Jack Black. Was hat er auf Deutsch gesagt? Schleichangriff.
Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn da irgendetwas gewesen wäre. Der beste Spruch war noch, das Kommando ist jetzt mein und wir machen das mit voller Kraft. Sprecht mir nach. Minecraft. Cool. Zirp, zirp. Wirklich, also es sind so Momente.
Hast du gesehen, dass in den USA, also ich glaube es auf der ganzen Welt, ist so, wieder mal so ein viraler Kino-TikTok-Trend, wo zu Minecraft läuft mit Chicken Jockey.
Ja, hast du nicht bekommen?
Ach, von dem habe ich etwas gehört.
Dass die Leute bei einer Szene drehen sie einfach durch, als wäre Jesus zurück auferstanden und jubeln einfach, schmeissen das Popcorn durch den Saal und die Leute werden regelmässig verhaftet bei den Vorstellungen, weil sie einfach Zeug kaputt machen und komplett durchdrehen. Das ist einfach eine Szene, wo so eine kleine Zombie auf einer Ente reitet oder auf einem Chicken reitet.
Ich glaube, es ist ein seltenes Item oder irgendetwas. Das habe ich irgendwann zumindest gehört sagen. Aber siehst, ich bin auch nur...
Das ist genau das Problem, oder? Der Film, also das Problem, ich sage mal, der Film ist auch äußerst erfolgreich, muss man auch sagen. Das ist einer wieder von den erfolgreichsten Filmen vom Jahr bis jetzt. Der ist super angekommen bei den Leuten.
Erfolgreicherer Start als Super Mario Movie, oder? Von den Videogame-Adaptionen bis jetzt.
Genau. Also das, der Wahnsinn, auch die Reviews sind Kritiker so rotten und 50% Maximum, also etwa so wie ich. Und bei den Fans, bei den Zuschauern, 87, 88.
Also auch wie Super Mario eigentlich. Da ist ja, ein, dort ist es ein bisschen genau. enger zusammen. Aber ja.
Dort ist es ein bisschen enger zusammen. Aber ich hab, es hat mich überrascht. Ich habe das Gefühl gehabt, auch von den Kritikern, die ich gelesen habe, ist Super Mario Bros. Viel besser angekommen als Minecraft. Aber wenn ich auf Rotten Tomatoes schaue, eigentlich nicht. Also eigentlich ist das dort auch. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch das. Also der Film, ein Minecraft-Movie, es geht um ein Kind, der Steve. Also beziehungsweise am Anfang des Films ist er ein Kind, er will die ganze Zeit unbedingt in einer Mine buddeln. Das Problem ist, in dieser Mine sind Kinder verboten. Also macht er das, was kein Kind eigentlich machen will. Er wird erwachsen und gespielt von Jack Black. Und geht als Erwachsene dann wieder zurück in die Mine und findet einen Würfel oder eine Kugel, so eine magische, und die öffnet das Portal in die Minecraft-Welt hin. Und so kommt er dort rein, trifft auf die böse Schweinekönigin von der Netherworld, wo die Overworld, das ist die schöne Welt, übernehmen will. Und er schickt dann eigentlich die Kugel, wo die Portal öffnet, zurück auf die Erde, damit sie, die böse Schweinekönigin, die Kugel nie in die Hand wird bekommen. Aber natürlich wird sie dann gefunden eben von den anderen Hauptcharakteren vom Film, von Jason Momoa mit wahnsinnig peinlicher Rock-Frisur 1980, der spielt halt so einen
ganz schlimm aus, ja.
Er sagt ganz. Ist natürlich auch selbstironisch gemeint, weil er ist ein Man-Child, er ist in den 80er Jahren mal Gamer of the Year gewesen und lebt in seiner Welt nicht mehr noch. Ist immer noch der geilste Sieg und der Gamer of the Year und trainiert seine Finger am Arcade-Maschine und so Zeugs. Mit Gewichtli und alles. Und die finden die Kugeln natürlich und bringen sie, machen das, was sie nicht sollten, sie bringen sie zurück in die Welt. Und so kommt natürlich dann der ganze Plot ins Rollen. Das ist etwa die Geschichte von dem. Und wie gesagt, für mich ist es einfach, es hat nichts gehabt, wo mich hätte ansprechen können, als jemand, der den Film nicht kennt. Ich glaube, jemand, der den Film oder wo so ein Franchise nicht kennt, der wird auch mit einem Minecraft-Movie wirklich nichts, rein gar nichts können anfangen. Die Gags sind unheimlich flach und wirklich meiner Meinung nach auch nicht lustig. Schon gar nicht auf Deutsch. Ich habe darum aber auch extra Kinder ein bisschen beobachtet, weil der Film verkauft sich offenbar auch als Familienfilm, logischerweise, auch wenn er ab 12 ist. Boah. Aber er wollte sich offenbar an ein jüngeres Publikum richten, darum habe ich Kinder auch beobachtet. Ich fand, es ist super, ich kann gerade schauen, ob das im Kino wie das ankommt. Die Kinder haben fast nicht gelacht. Aber am Schluss vom Film, wo der Abspann kam, sind alle aufgestanden und haben in die Hände geklatscht und riesen Scheissfreude gehabt.
Standing Ovation, okay.
Standing Ovation für ein Minecraft-Movie während der Pressevorführung. Das habe ich in 7 Jahren Digitech nicht einmal erlebt. Aber dort ist es, also offenbar findet sie das Publikum und offenbar kommt es bei den Kindern gut an. Und wenn ich bei meiner Kritik, die ich auf Digitech geschrieben habe, in die Kommentarspalte schaue, die Fans haben den Film auch gerne. Gerade mit all diesen Easter Eggs, die ich halt nicht checke, da läuft irgendwann mal ein Schwein, ein pixeliges Schwein durchs Bild mit einer Krone. Und einer fragt, ist das ein König, der König von dieser Welt? Und Jack Black sagt, nein, er ist eine Legende. Und offenbar steckt eine mega herzerwärmende Geschichte dahinter. Aber für mich, an mir geht das natürlich komplett vorbei.
Hey, aber das muss man doch auch sagen, das ist ja das, was man schon einfach meistens kritisiert als schlecht Fanser, also als schlechte Umsetzung von so Sachen. Weißt du, wenn einfach so Namen droppt werden und offenbar sagt, da hat er auch gefunden, am Jack Black sein Auftrag ist einfach alles zu benennen. Weißt du, ja. So die Fachjargon-Sachen sagt, er nennt dann alles so, wie es eben ist, damit die Leute, wow,
ja.
That's the name of the movie.
So, ja, genau. He said the name.
Ja, und das ist ja eigentlich das Plumpste, finde ich, was man machen kann bei einer Adaption. Du droppst einfach die Sachen rein oder so. Mm. Eben, bei Super Mario hat man es ja auch vieles so gemacht. Da ist Sternli, da ist das und irgendwie...
Ja, genau, eben, dann schreit einer Blue Shell und alle im Kino, Blue Shell! Und wer noch nie Mario Kart gespielt hat, der hat keine Ahnung, warum das jetzt lustig ist, oder?
Ja, genau, und eben irgendwie, aber besser gemacht ist es halt schon, wenn es irgendwie eingebaut wird, sinnvoll, oder? Wenn nicht einfach irgendwie... das Zeug einfach gesagt und gezeigt wird, sondern es muss irgendwie sinnvoll eingebaut werden, dann ist es cool. Und ich habe schon ehrlich gesagt die Erwartung gehabt, dass der Film jetzt auch für mich lustig sein. Weil es würde mich schon interessieren, zum schauen, jetzt mehr als der Borderlands, der wirklich einfach auf alle Arten soll schlecht sein. Und ich hätte jetzt gedacht, eben genau, weißt du, weil wenn du Schauspieler anschaust, hast du das Gefühl, okay, das ist doch typisch der Kinderfilm, wo aber mit der Besetzung versuchst du, dass die Erwachsenen auch lustig finden.
Es hat wirklich so Sachen wie, weißt du, es hat einen Dorfbewohner, es gibt Dorfbewohner, die laufen rum, sie sehen alle ähnlich gleich aus und die reden auch nicht wirklich, die machen alle das ist so bei ihrer Sprache. Und einer von denen geratet aus Versehen auch auf die Erde, in unsere Welt und der kommt dann zusammen mit der Lehrerin von meinem Kind und die ist offenbar geschieden, weil sie nie genug Liebe von ihrem Ex-Mann bekommen hat. Und jetzt findet sie ab, fahrt sie total auf den Dorfbewohner, der absolut nichts sagt, ab. Und, dann, und immer noch in der echten Welt genau aussieht wie in der Pixelwelt. Also wirklich eigentlich völlig horrendes Ding. Und sie, oh mein Gott, du hast so viel Persönlichkeit und ich habe noch nie irgendwie mit so einem tiefen Gespräch mit jemandem geführt und alles. Und sie fährt dort. Und weißt du, ist das lustig? Es ist wie so, ja, der Witz ist offensichtlich, ja, dass er das Gegenteil ist von dem, was sie behauptet. Aber sie findet das so, ich kann mit so Zeug nicht anfangen. Ich kann mit so Zeug wirklich nicht anfangen.
Das, sind halt, das ist schon so ein Kinderhumor halt, oder?
Ja, völlig. Ja. Kinder finden vielleicht das «Hahaha», ich nicht. Ja. Ja.
So. Luca, noch schnell bezüglich der Rotten Tomatoes-Bewertungen.
Ja.
Mir wo du das erwähnt hast, bei wie viel ist es Minecraft? Minecraft ist bei 88% beim Publikum, oder?
Ja.
Mir ist dann auch eingefallen, dass zum Beispiel Morbius bei 71% ist beim Publikum.
Oh.
Und das sind ja zu 90% einfach so Meme-Bewertungen. Also einfach, man bewertet den Film gut, einfach weil er so schlecht ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei Minecraft das auch dahinter ist. Das ist einfach so. Den Morbius hat man ja auch hure aufgehypt, einfach weil es etwas vom Schlechtesten war, was je im Kino ist gelaufen. Und die Leute haben es lustig gefunden und gesagt, hey, das müsst ihr unbedingt schauen, best Film war in der Zeit überall gut bewertet. Und dann ist das dabei rausgekommen. Hast du nicht das Gefühl, dass bei Minecraft das auch ein bisschen so ist?
Ah, nein, ich glaube
im Fall... Meme-Kultur und das ionische Schauen.
Aber der Erfolg spricht für sich, oder? Der ist ein Kinoerfolg. Ich meine, das wird einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten werden.
Oder zumindest sicher von diesem Jahr. Also ich glaube, weil Minecraft auch halt ein Franchise
ist. Ja, Minecraft ist halt, ja.
Also es gibt so viele Leute, die einfach den Film gehen schauen, weil es ein Minecraft-Movie ist und sie wollen sich ihre eigene Meinung bilden. Und die meisten davon finden ihn auch super. Und das ist halt eben, der Film ist einfach nicht für mich gemacht. Ich bin das falsche Zielpublikum und darum sage ich, es hätte wie fast nicht anders können rauskommen und darum take it for what it's worth, was meine Meinung dazu ist. Ich will den Film niemandem schlecht reden und wer ein Minecraft-Movie super toll findet und hey, wirklich, ich kann es verstehen, warum. Und es ist auch ein Film für euch. Aber es ist kein Film für mich. Und ich habe darum wirklich leider nichts.
Aber eben, ich finde, das ist trotzdem Sekunde schlecht.
Davon gehasst.
Aber ich finde das gleich schlecht. Oder ein guter Film funktioniert für beide. Oder? Er funktioniert mit den Easter Eggs und all dem Inside für die, die sich auskennen, die ist er noch geiler. Und für alle anderen ist er einfach auch gut. Ja. Und wie gesagt, ey, wirklich, ich wollte ihn einfach mal sehen, weil es mich wirklich das interessiert mich jetzt. Und eben auch, weil. Das ist ja ein Phänomen, weißt du, einfach so ein. Da willst du ein Teil vom Zeitgeist sein. Aber eben, das Kino, das muss dann vielleicht nicht sein.
Hey, nach jedem solchen Film habe ich hohe Angst. Nintendo hat doch erst angekündigt, dass The Legend of Zelda 2026 wird kommen, der Film.
Oh, ja, stimmt.
Realverfilmung. Da habe ich hohe Angst davor. Vor allem, wenn ich so einen Minecraft-Film sehe. Oh, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Hey. Ich weiß nicht, ob das gut kommt.
Da bin ich schon sehr gespannt. Hey. Das ist schon, das ist definitiv schwieriger als der Super Mario-Film.
Ja.
Ja, gut. Hey, du hast schon etwas anderes gesehen und von dem bist du mehr überzeugt. Paradise.
Oh mein Gott, Paradise. Paradise, kann ich jetzt schon sagen, das ist eine Serie, wo auf Disney Plus läuft. Ich glaube, ich habe sie in den Februar oder März Streaming-Highlights drin gehabt. Weiß nicht mehr so genau, jedenfalls die Serie. Also die erste Staffel, die ist abgeschlossen, die kann man jetzt komplett schauen auf Disney Plus, was super ist, weil ich sie innerhalb von 7-6 Tagen durchbinscht. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird sicher eine von meinen Top-3-Serien vom ganzen Jahr sein. Wenn wir am Ende über unsere Lieblingsserien reden, wird es wahrscheinlich sogar auf Platz 1 sein. Sage ich jetzt schon. Weil, oh mein Gott, also die Serie hat mich wirklich derart unerwartet. Das ist eine von diesen Serien, wo wirklich je weniger eigentlich du... Ich würde sagen, man dürfte eigentlich gar nicht zu viel über sie sagen, weil fast alles, was man sagt, schon zu viel würde verraten. Darum, ich probiere ganz, ganz wenig zu sagen und ganz vage zu bleiben. Es geht um den Xavier Collins. Er ist ein Secret Service Agent, der zum Schutz vom US-Präsidenten beauftragt ist, von Cal Bradford gespielt, vom, wie heisst der? Der Cyclops gespielt hat in der X-Men-Film. genau. Oder bei Sonic.
Genau.
Und beide verbinden eine spezielle und mitunter belastende Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die Collins schneller einholt, als ihm lieb ist, weil der Präsident. Der Cal Bradford, er wird ermordet in seinem eigenen Anwesen. Und der Collins, der geratet sofort ins Visier von den Ermittlungen, weil er ist nicht nur der Letzte gewesen, den der Präsident lebend gesehen hat. Er ist zusammen mit ihm einer der wenigen Menschen gewesen, wo in ein Geheimnis eingeweiht gewesen ist. Ein Geheimnis, das man ohne Übertreibung als das wichtigste Geheimnis der Menschheitsgeschichte bezeichnen könnte.
Es geht um den Minecraft-Würfel.
mehr sage ich nicht. Das ist der Plot. Und wirklich alles andere würde ich euch den Spass verderben, was für mich Paradise wirklich so besonders gemacht hat, ist eben nicht nur der Plot, sondern die Serie wirkt ihre Struktur wirklich fast, also es ist eigentlich strukturiert wie eine Miniserie. Es sind 8 Folgen an jeweils 1 Stunde und jede davon ist, jede Folge ist wirklich vollpackt mit Plot. Es hat keinen Leerlauf, kein künstliches Dehnen, es passiert mega viel, es passiert schnell und es macht die Serie unheimlich dicht, atmosphärisch und wirklich auch fesselnd und ich finde auch, sie macht es mega gescheit, etwas, wo ich sofort geliebt habe, weil vom Trailer her habe ich gemeint, wir werden jetzt sicher zuerst mal die erste Folge damit verbringen, alle Charaktere kennenzulernen, bis mal endlich der Präsident ermordet wird. Im Gegenteil, die Serie steigt direkt damit ein, dass der Präsident ist tot, wir haben keine lange Vorplänkel und jetzt geht es darum herauszufinden, wer ist es gewesen und was steckt dahinter, was ist das Geheimnis und obwohl die Serie immer wieder zwischen Gegenwart und eben dann Backflashes, also Rückblenden hin und her switcht. Hast du nie das Gefühl, dass irgendwie der Plot bremst, weil wir sehen all die Rückblenden zusammen mit der Gegenwartsplot sind immer Teil von einem Puzzlestück, wo sich langsam zusammensetzt. Und Szenen, die du zuerst in einer Perspektive gesehen hast, siehst später aus einer anderen Perspektive oder aus der anderen Perspektive fängt die Szene schon ein bisschen früher an und plötzlich hast du Kontext, wo wieder jetzt plötzlich Sinn ergibt und und es kommt so alles Stück für Stück zusammen und es ist wirklich absolut fucking mind-blowing.
Aber ist es, wie würdest du es kategorisieren? Ein Krimi, Thriller, also weißt du?
Ich würde sagen, Gesellschaftskritik, Mystery, who did it, also wer ist es gewesen? Und mehr sage ich nicht, wirklich mehr sage ich nicht. Ich fordere euch heraus. Schaut die erste Folge und sagt nachher irgendwo in den Kommentaren, wo auch immer, ich fordere euch heraus, nicht reinzuschreiben, danke Luca, dass du uns die Serie empfohlen hast. Absolute Wahnsinn.
Ich schreibe Ihnen.
All meine Termine absagen und nur noch das schauen.
Ich muss sagen, ich habe in den Trailer reingeschaut und so, und das ist, wenn ich so mit Ami und Präsidenten so wirklich, da ödet mich da. Wirklich, das ist einfach so, kann ich nicht schauen. Auch visuell und so.
I know.
Spricht alles komplett dagegen. Aber
das ist der Grund, warum ich die Serie auch sehr lange. Also ich habe den Trailer geschaut und der Trailer vermittelt so einem ein bisschen so, ja, das sieht nachher nach einem soliden Thriller aus mit einem Plot, wo wir eigentlich auch schon x-mal so gesehen haben. Das ist jetzt einfach eine andere Version davon. Die Schauspieler sind cool. Ja, es wird sicher solid sein, kann man schauen. Ich erwarte nichts mehr. Und dann schaust du die erste Folge und dann sagst du, holy fuck. Und dann wollte ich euch sehen.
Lüge. Wehe.
Sind jetzt alle Episoden schon draussen, oder?
Jetzt sind alle Episoden draussen, ja.
Also ich bin ja jetzt mit Slow Horses der ersten Staffel durch, von dem her könnte ich jetzt vielleicht etwas reinschieben.
Ja. Also schieb das mal rein, mach das. Ich sage, that's what she said.
Slow Horses ist wirklich verdammt gut gefunden. Die erste Staffel ist so gut, Mann. Ey. Ja, grossartig. Also gut, Paradise, wo läuft das?
Disney Plus.
Disney, okay. Gut, dann... ob die Präsidenten ermordet werden im nächsten, wo wir haben. Vermutlich nicht, sonst wäre das Spiel schnell fertig gewesen. Dann gehen wir jetzt in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Wir reden nämlich über Commandos Origins, ein Echtzeit-Taktikspiel im Zweiten Weltkrieg. Und... Fortsetzung, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob die dahinter die gleichen sind. Aber irgendwie in den 90er oder so. Wann sind die Commandos-Spiele, wann sind die rausgekommen? Einmal, das sind deutsche Games gewesen, oder?
Genau, also wir reden über Commandos Origins, das ist jetzt gerade rausgekommen gestern. Und ich weiß nicht, hat jemand vorher die gespielt, die Originalspiele? Oder hat es jemand nicht gespielt? Nicht gespielt, okay. Luca, du?
Von Command Conquer, oder?
Nein. Commandos. Das auch nicht, okay.
Ich habe ein paar Level gespielt. Ja, genau, ich habe es gespielt, aber eben, wir sind es tatsächlich ein bisschen... Es war nicht ganz so mies gewesen. Noch schwierig, aber noch witzig, ja.
Ja, sehr schwierig sind die auch früher schon gewesen. Also das erste ist 1998 rausgekommen, um deine Frage zu beantworten. Das hat Behind Enemy Lines geheißen. Also Commandos Behind Enemy Lines. Und dann sind relativ schnell die Nachfolger gekommen. Commandos 2 ist im 01 gekommen und Commandos 3 im 2003. Und dann hat es so ein komisches First Person gegeben, das irgendwie niemand gut gefunden hat. Und eben, also es sind so die, wie du sagst, so Echtzeit-Taktik aus der ISO-Perspektive. Also du schaust so von oben runter und hast so deine Spielfigürli und dann musst so Missionen erfüllen und Nazis umbringen, was man halt so macht. Und das ist wirklich, das ist so eins von den Genres, wo ich fast die meisten Kindheitserinnerungen da habe. Oder dann irgendwie so im Dachstock von einem Kollegen haben wir das gezockt, das zweite, und dann musste ich durch die Missionen durchknobeln und es ist immer sehr, sehr schwer. Also ich weiß, in meiner Erinnerung ist es unglaublich schwer. die ersten zwei Games gewesen. Und ich weiss auch noch, also im Commandos 2, da habe ich so die PC-Heftchen durchgelesen, also die PC-Games, und ich habe das so geil gefunden und die Grafik ist so schön gewesen. Die
Grafik ist immer huere geil gewesen, so huere detailliert, ja.
Mega, ja, genau. Und es hat also nicht einen Ableger gegeben, sondern wie eine Kopie von einem anderen Studio, Desperados.
Ah, ja, ja, also, das ist auch geil gewesen.
Das habe ich noch viel mehr gefeiert, das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, aber im Wild Westen.
Ja.
Das ist super geil gewesen. Anyway, jetzt Origins, also Commandos Origins, das ist wie ein Neuanfang, es ist kein Remake, ist auch ein anderes Studio. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch die gleichen Leute vielleicht dahinter hat oder so, aber es ist wirklich ein neues Studio und nicht einfach das alte Spiel Remaster, das hat es auch noch gegeben. Also das 2 und das 3, glaube ich, sind nochmal Remaster gekommen. Habe ich aber nie gespielt. Genau, also um was geht es? Du hast so die Teammitglieder und das sind bis zu 6 so Figürli, die siehst du von oben und die haben alle ihre Spezialfähigkeiten und mit denen musst du halt dann die Missionen erfüllen. Also musst du, ich weiß nicht, etwas in die Luft jagen oder jemanden umbringen oder irgendwo flüchten, einfach so Sachen. Und es hat natürlich auf deinen Maps jetzt ganz viele Gegner, die dich sehen und wenn sie dich sehen, dann schiessen sie sich halt ab. Und du hast ja so Spezialfähigkeiten, und die funktionieren halt dann so zusammen am besten meistens. Also dann hat es zum Beispiel einen Sapper, also einen, wie heißt das auf Deutsch, ein Pionier, der kann so Bärenfallen legen zum Beispiel auf die Strasse und dann der Green Beret leitet ihn das Radio an, das aktiviert er dann, das lockt Gegner an und dann läuft der Gegner zum Radio an und tappt halt die Bärenfalle und dann schnappt die zu und er ist muss.
Eben, weil man muss ja dazu sagen, weißt du, jetzt eben, anders als das Command & Conquer, du machst keine Massenschlacht, du kämpfst auch gar nicht offensiv, sondern das ist mehr auf eine Art eben ein Schleichspiel, weil du bist wenig und musst, weil sobald die anderen weg sind, schiessen einfach mega viele, es hat mega viele Gegner, das heisst, der Kampf ist immer das letzte Mittel, also der offene Kampf ist immer das letzte Mittel, oder?
Genau, oder du hast mit den meisten, hast du wirklich auch Schusswaffen, die du einsetzen kannst, aber das ist schon, das jetzt vor allem da im Origins habe ich gemerkt, früher hast du das noch eher machen können, dort hast du noch, ja, und der KI ist halt immer relativ schlecht, hast irgendwo in einer Ecke stehen und hast mal können schiessen und dann kommen alle und ballerst halt einen nach dem anderen ab.
Das ist immer gut.
Genau, das ist so ein Klassiker. Cheese. Genau, das durchcheisen. Und das ist da aber schwieriger geworden, habe ich das Gefühl, und es ist schon so, also wenn sie entdecken, dann ist meistens ist eigentlich fertig. Also es gibt selten Situationen, wo es sich wirklich lohnt zum Ballern und du musst es immer, wie du sagst, so taktisch und mit Schleichen und mit Fallen und musst es irgendwo hinter der Ecke locken und dann mit dem Messer erstechen und Körper irgendwo verstecken, dass die anderen es nicht entdecken. Also musst du wirklich sehr langsam vorgehen. Und du kannst also Aktionen im Voraus planen, das ist auch noch lustig, das ist der Commando-Mode, den kannst du quasi wie so einen Plan machen und dann per Tastendruck alles gleichzeitig ausführen. Und das ist sehr befriedigend, wenn das funktioniert. Also dann hast du halt, ja, ich weiß auch nicht, den sticht der einen, sticht einen ab, der andere schiesst vielleicht, der dritte, ich weiß auch nicht, fuscht einen um und so.
Also du kannst ihre Warteschleife sozusagen, genau, in die Aktionen rein tun und dann auf Play drücken und dann passiert das alles.
Ganz genau. Ja. Also entweder alles zusammen oder du kannst auch einzeln auf so Tasten, also
das Teil halt genau stimmt. Ich habe es am Anfang ein bisschen nicht so intuitiv gefunden, weil viel so Game das kann man sozusagen in Echtzeit spielen und dann pausieren und dann gibt man Befehl. Aber da ist irgendwie so, wie sie ausgeführt worden sind, bin ich am Anfang nicht gerade draus gekommen, weil es dann noch das Gleiche nur einer gelaufen. Aber ja, grundsätzlich ist es natürlich genau der Vorteil, weil bei mega Filmen wäre es einfach ein Stress. Nur schon, wenn du zwei gleichzeitig willst, sozusagen von hinten runtermeucheln, dann ist so eine Echtzeit, musst du dann recht schnell den anwählen, den ergreifen, den anwählen, zum den ergreifen. Und so machst du einfach schon Pause und die greifen die an, Play, gut. Und weißt du, sie können sich, wenn sie schleichen am Boden, dann können sie einfach die Leute anlaufen am Mix. Und
ja,
sie sehen es nicht, das ist schon geil.
Ja, da hast du so die View-Cones, also die Sichtfelder von den Gegnern, das kannst du immer anwählen und dann siehst du, wo die gerade anschauen. Und kannst dich so durchschlängeln und wenn du genau, wenn du liest, dann kannst du relativ nahe eigentlich da vorbei.
Also ich habe offenbar 10 cm vom Boden, dort geht es einfach nicht runter.
Jetzt geht es Screenshots am Anschauen. Sind das die grünen ja. Dings, die vor der, okay, also die siehst wirklich ganz genau, wo sie heranschauen und was sie sehen und was sie nicht sehen.
Ja, wirklich live. Oder? Und es ist natürlich auch so angeordnet oft, dass sie sich halt überschneiden und dann hast du das Problem, oder dass du wie nicht kannst den einen umbringen, ohne dass der andere dich sieht und so. Und dann musst du halt den einen ablenken. Das sind dann so die Knobelspiele, die du halt lösen genau, aber es ist schon, also wenn so ein Plan aufgeht, dann ist es schon sehr, sehr befriedigend, muss man sagen. Und das macht das auch den Reiz von dem Spiel aus und es ist auch sehr, sehr viel Trial and Error. Also du speicherst auch die ganze Zeit, es ist so F5 ist schnell speichern und du kannst dann was laden. F8, ja, genau. Und das ist echt die ganze Zeit, dass nach jeder gelungenen Aktion machst du mal F5, weil die nächste könnte misslingen und bist gerade wieder kaputt. Oder? Also Story muss ich da sagen, es gibt eigentlich keine Story, also du landest halt einfach mit den Commandos irgendwo auf einer Map und es sind insgesamt 14 so einzelne Maps, das Setting ist im Zweiten Weltkrieg, Commandos sind so eine britische Spezialeinheit, wo halt hinter der feindlichen Linie so Spezialmissionen ausführen. Und dann gibt es 14 Stück, die sind überall verteilt, so ein bisschen in Europa, Afrika und eben die Maps sind mega schön, also es gibt so, gibt alles, es gibt so Arktis, Schnee, U-Boot, Norwegen, so wie das, Afrika, Wüste, Nazis oder halt dann die klassischen europäischen Maps. Du kannst auch übrigens, ist lustig, du kannst das Hakenkreuz, kannst entweder ein- oder ausschalten, aber ja, das ist die Möglichkeit. Und dann hast du entweder den richtigen Hakenkreuz oder hast du die, ich weiß gar nicht, einfach so ein Kreuz,
das glaube
ich.
Das eiserne Kreuz oder was auch immer es heisst.
Ja, genau. Je nachdem, wie fest das
die
halt.
Ich habe nur die erste Mission, also ich habe Gamescom habe ich mal irgendeine andere Mission gespielt und da jetzt habe ich einfach die erste, die ich auch schon fast eine Stunde gebraucht habe, bis ich auch 40 Mal habe ich müssen laden musste. Ja. Und ich mit irgendwo in die Leute hineingelaufen bin. Aber ich habe es vor allem noch lustig gefunden. Ich habe dann gleich mega häufig einfach so offensiv mit dem Messer auf die Leute losrennen. Ja. Und sie laufen dann einfach zurück. Das ist immer witzig, aber weißt, wenn sie irgendwo hinten dran nicht weg können und so, dann kannst du sie einfach abstaben. Ja. Oder ich habe dann einfach zwei auf sie geschickt, rennt von links dran und von rechts. Und dann wieder aber kneift. Das ist super gut.
Ja, ist ja, du kannst wirklich, du kannst dich so ein bisschen durchschießen, wenn man will. Wie gesagt, KI ist jetzt auch nicht viel besser geworden als früher, habe ich das Gefühl. Du kannst eben, wie du sagst, kannst, also, wenn die nebeneinander stehen, wenn die Sichtkegel sich nicht gerade gesehen in dem Moment, dann kannst du einen Meter neben dem anderen kannst du den abstechen und es passiert nichts.
Oder deswegen geht es, frage ich mich immer so, in Stealth Games habe ich mal in Assassin's Creed, wo ich es jetzt getestet habe, bin ich froh gewesen, dass Gegner noch so dumm sind.
Absolut.
Und einfach nichts bemerken. Das gehört schon ein bisschen dazu. Wenn sie wirklich gescheit wären, wäre es noch frustrierender, oder?
Hast keine Chance, oder?
Wenn
es
realistisch wäre, sozusagen.
Neben
ja.
macht einer.
Ja, ja.
Du bist nur so. Hm?
Ja, und vor allem, du siehst eine Leiche am Boden. Oh Gott, das hat eine Leiche. Suchst ein paar Minuten rum. Ja, gut, kann ich nicht machen.
Ja, genau. Dann hast du einen Alarm, dann sucht es irgendwie zwei Minuten oder eine Minute.
Ah, der Alarm ist kaputt.
Ja, also, ja, gut, wir haben halt niemanden gefunden.
Kann man auch niemanden benachrichtigen, wenn die Glocke kaputt ist. Ja,
also, genau.
So ist Leben.
Ja, eben. Und, also, es ist ein relativ langes Spiel eigentlich noch. Also, ich habe es jetzt noch überhaupt nicht durchgespielt. Aber die Missionen, wie du gesagt hast, weißt, bei der ersten schon eine Stunde gebraucht, hast du gesagt.
Ja, fast.
Ich glaube, die erste habe ich ein bisschen schneller gehabt. Aber die zweite geht schon relativ lang. Und also, ich denke, die späteren, die gehen dann auch gerne mal 2-3 Stunden, bis du wirklich schaffst, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und das ist schon relativ knackig, finde ich. Also, wenn die einen entdeckt, dann bist du meistens echt kaputt. Darum ja, ich denke auch, wenn man noch nie so ein Spiel gespielt hat, dann hast du am Anfang wahrscheinlich echt eine steile Lernkurve. Mhm. Aber das macht es auch aus. Es muss ein bisschen knobelig sein, finde ich. Das ist schon okay. Und eben, es ist mega schön. Also die Grafik ist sehr hübsch. Es ist schon fast... Mir ist es schon fast zu hübsch, weil ich halt so die Nostalgiebilder im Kopf habe und das hat mit dem gar nicht mehr so viel zu tun. Das Gleiche gilt für den Soundtrack, der ist auch okay. Aber ich habe jetzt zwar den Alten nicht mehr spezifisch im Kopf, aber ich habe das Gefühl, wenn es der gleiche wäre, würde ich mich daran erinnern. Oder?
Ja, ja.
Und das ist halt nicht der Fall. Und darum, es triggert jetzt nicht so mega meine Nostalgie-Punkte. Aber es ist trotzdem, ich finde, es ist eine recht gute Neuauflage. Ich habe jetzt noch nicht alles gespielt, wie gesagt. Aber so, was ich bis jetzt gesehen habe, macht wirklich Spass. Und ist so ein bisschen zwischen dem klassischen Spielprinzip und gleich neu gemacht, neue Grafik, neue Maps. Es ist so, ich finde es eine gute Balance. Ja, ich denke, es braucht wahrscheinlich etwa 40 Stunden, hätte ich so geschätzt.
Bis meinst du,
so lange? Nein, ich glaube schon. Okay. Es sind 14 Missionen, aber ich glaube, mit also fand ich später sind glaube viel, viel grösser dann noch. Und wenn du halt so 2-3 Stunden hast pro Mission und dann
ja, gut, ja.
Du musst so viel Trial and Error und es ist auch recht die Frustration so lernt. Ja, vielleicht schaffst du auch in 30 Stunden, ich weiß es nicht, oder wenn du gut bist.
Dann der Taktiker bist, Taktikfuchs.
Genau. Hey ja, kostet 55 Franken auf Steam, also ist nicht ganz günstig, aber nicht, halt
nicht
normal.
90.
Nicht 90, genau. Da haben wir wieder den Bogen geschlossen zum Anfang. Ist seit gestern verfügbar und es gibt es auch auf PS5 und Xbox und ist auch im Game Pass enthalten.
Genau.
Du hast wahrscheinlich mit Maus gespielt und Tastatur, oder kann man das gut mit Controller spielen, wenn es auf PS5 und Xbox?
Vermutlich schon, oder?
Das ist ein bisschen wie Echtzeitstrategie mit dem Controller, habe ich das Gefühl. Ist schon.
Machst du eigentlich das meiste, weil weißt du, jetzt ist so eine XCOM, gut, das ist rundenbasiert, aber machst du alles natürlich rundenbasiert, oder? Und das kannst du hier auf eine Art mit dem Taktikmodus
Auch, oder? Ja, könntest du auch. Nötig. Also es ist relativ mühsam. Dann ist das rundenbasiertes Spiel und ich finde irgendwie, das macht es so ein bisschen abgehackt. Du musst halt die ganze Zeit pausieren, deine nächste Aktion planen, ausführen. Und das ist schon mal cool zwischendurch, aber wenn du das die ganze Zeit machen musst, dann bin ich so ein bisschen...
Ja, logisch.
Ja, stört sich ein bisschen spiellos. Also ich keine Ahnung, wie es mit Controller funktioniert. Ich stelle mir es noch tricky vor, weil du tust ja wie... Du sagst ja, lauf da an und du tust nicht quasi mit WASD rumlaufen, weißt du so. Also es ist schon mehr wie ein Strategiespiel als wie ein Shooter oder so.
Hm. Ja. Ah, muss ich vielleicht mal probieren. Okay, das ist Commandos Origins und genau, dann... bis dann nächste Woche, wenn dann auch der... Nein, das stimmt, der kommt erst über nächste Woche, der Spoiler-Fabrik.
Nächste Woche ist
erst die Woche. Wann kommt die erste Folge? Dem Sonntag schon?
Ja.
Ah, ich habe gemeint, sie kommt erst in der Woche.
Nein.
Ah, verrückte Zeit. Ja, gut.
Ja, verrückt.
Crazy. Also gut, ja genau, dann von nächste Woche kommt dann auch Spoiler-Fabrik, die erste Folge. Müsst ihr da mitschauen. Und genau, sonst danke fürs Zulassen und fürs Mitmachen. Tschüss miteinander.
Tschüssi. Tschüss.
Ciao miteinander.
Thank you.